Herzlich willkommen zu einer weiteren Funk-Up-Sendung hier aus dem Kuze in Potsdam. Ganz tolle Themen heute auf dem Plan. Ein Interview mit dem Seismologen Frank Krüger von der Uni Potsdam zur aktuellen Lage in Haiti. Ein Filmtipp von Heiko, der auch den Mensa-Talk gemacht hat. Und ein StudiVZ-Essay von Erik. Und für die Musik heute ist verantwortlich Enno. Hallo Enno.
Hallöchen, ja, wir sind hier zu dritt im Studio, Theresa, Laura und Enno. Und ich habe heute rockige Oldies mitgebracht. Da hören wir gleich mal in den ersten rein.
Train in Vain war das von The Clash. Enno, war das der doch eher ruhige Einstieg in eine sonst recht rockige Oldie-Sendung diesmal?
Ja, es wird schon ein bisschen rockiger noch. Zum Schluss vor allem habe ich mir ganz nette Sachen ausgesucht. Ja, also Oldies habe ich mir so überlegt, dachte ich, ja, man könnte ja mal so richtig tolle Oldies nehmen. Und dann fiel mir auf, es gibt so viele Oldies, die können die meisten Leute nicht mehr hören. Ich bin da so schmerzfrei und könnte mir die immer wieder anhören. Und dann bin ich halt bei diesen rockigen Sachen gelandet. Fand ich, kann man noch hören und schön Gitarrenriffs und so, das ist nett.
Und die tun nicht weh?
Nö.
Was macht den Oldie zum Oldie für dich? Ist es nur das Alter?
Ja. Also es gibt natürlich auch diese richtigen Oldies, wo man irgendwie denkt, ach, die sind aus den 70ern oder aus den 80ern so richtig, mein Gott, da wärst du schon beim ersten Akkord, falls es da eine Gitarre gibt, dass es irgendwie, was es für ein Lied ist.
Na, oft sind es ja so One-Hit-Wonder und wirklich auch die populären Sachen, oder? Die wir so als Oldies verbuchen.
Das stimmt, die hört man dann irgendwie beim Berliner Rundfunk oder so. Und das sind halt immer die, die damals irgendwie auf Platz 1 waren oder so. Vielleicht nie wieder einen Song gemacht haben, die One-Hit-Wonder. Und ich hab heute halt mal ein paar unbekanntere Sachen rausgesucht. Die waren vielleicht auch in Charts eher auf Platz 50 oder so.
Aber Wiedererkennungswert ist doch gegeben, oder?
Ja.
Wir sind gespannt. Was hören wir als nächstes, Enno?
Jetzt kommt Billy Idol, also doch eher bekannt. Dancing with Myself.
reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself when there's no one else inside. In the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Nothing to prove, but I'm dancing on with myself. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd ask the world to dance, and I'll be dancing on with myself.
Oh,
Wir bleiben bei der Kunst und widmen uns dem Film. Heiko mit seinem Filmtipp sitzt jetzt bei uns.
Ja, hallo erstmal an alle da draußen.
Heiko hat nämlich einen aktuellen Regisseur aufgegriffen. James Cameron begegnet uns gerade im Kino mit Avatar. Du hast dir da aber eher einen Klassiker ausgesucht.
Ja, und zwar entgegen unserer bisherigen Filmtipps einfach mal eine Ode an den Regisseur. Und James Cameron hat ja wirklich mit Avatar momentan die Kinos besetzt und macht gerade den Run auf den Platz Nummer 1 des besten Filmstarts aller Zeiten. Ich persönlich habe aber gesagt, naja, wir gucken mal kurz zurück, wer diesen Mann noch nicht so kennt. Der hat ja nur einige Filme gemacht, Alien und Terminator sind so die bekanntesten, aber eins seiner ersten Werke ist tatsächlich The Abyss.
Und da hat er sich regisseurtechnisch noch richtig ausprobiert. Ist der ganz anders als all die anderen Cameron-Filme?
Auf jeden Fall, weil wer James Cameron kennt, der Mann hat wirklich Filme gemacht, die einer großen Planung und einer großen Vorbereitung bedarfen oder bedürfen. Und dazu gehört in dem Fall halt The Abyss, wo er wirklich mit einer Crew und ein paar Schauspielern, die damals noch gar nicht so berühmt waren, ein ganzes Jahr lang in einem künstlich hergestellten Wassertank gedreht hat, weil es einfach Teil der Handlung war und erforderlich war. Und daraus ist wirklich ein großartiger Film geworden.
Und erzähl uns doch kurz was über die Handlung. Worum geht es denn in dem Film?
Genau, die Handlung erzählt, wie James Cameron es immer wieder schafft, auch auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, dieser Film ist für jeden was, sei es für Aktivisten, sei es aber auch was für Verliebte, sei es aber auch was für Action-Abenteuer-Fans. Bei The Abyss, nicht zu verwechseln, wie gesagt, mit Avatar, geht es darum, dass ein nukleares U-Boot der amerikanischen Regierung verunglückt in einem der tiefsten Gräben auf diesem Planeten. Und rein zufällig, wie es so will, ist eine Truppe von Wissenschaftlern mit einer Unterwasserbohrinsel unterwegs und soll zur Bergung dieses U-Bootes halt beitragen. Die Regierung besetzt also diese Unterwasserplattform und versucht, so nah wie möglich ranzukommen an das Atom-U-Boot. Das Ganze klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend. Wenn
ein
nicht
bisschen wie Jagd auf Roter Oktober, nur noch mal ein bisschen moderner aufgelegt.
Bis jetzt, ja.
Vielleicht.
Dann kommt aber der große Knick, und zwar, wie die Regierung halt so sind, erzählen sie nicht alles, was da genau gesucht wird. Und so gibt es ganz schnell Meinungsverschiedenheiten zwischen dem gemeinem Volk, das eben diese Kollegen von der Wasserbohrinsel sind oder von der Ölbohrinsel, und die anderen Leute von der Regierung, welche zu größtenteils aus Militärs bestehen. Es kommt also zu Spannung unter einigen hundert Meter Wassertiefe.
Und dann eine Liebesgeschichte.
Und eine Liebesgeschichte spielt auch mit, genau.
Und Flipper?
Und Flipper ist nicht mit dabei. Und ich glaube, ab einer gewissen Tiefe kann er da gar nicht mehr eingreifen, weil die ganze Geschichte entwickelt sich wirklich sehr dramatisch, weil es kommt zu unerklärlichen Phänomenen in der Tiefe, die eigentlich so gar nicht berücksichtigt wurden. Und das ist die große Kunst von James Cameron. Er bringt in diesem Film eine großartige Wendung am Ende. Und man denkt, man sitzt im völlig falschen Film im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht eben nicht mehr am Ende darum, nur dieses Atom-U-Boot zu sichern und auch das Wasser bzw. die Regierung glücklich zu machen oder das Wasser eben sauber zu halten, sondern es spielt eine dritte Partei plötzlich noch mit, und die ist wirklich alles andere als irdisch.
Und welche filmischen Kunstkniffe hast du entdeckt?
Kunstkniffe? James Cameron hat es tatsächlich geschafft, wie er auch schon bei Terminator sozusagen maßgebliche Arbeit gesetzt oder Maßstäbe gesetzt hat für die Filmkunst, wirklich Computertechniken zum damaligen Zeitpunkt, der Film ist von 1989, wirklich schon großartig Computertechnik einzubringen, wie künstliche Wasserspiegelungen. Das Programm wurde dort erstmals geschrieben, wurde auch bei seinen Terminator-Filmen später verwendet, wer noch den guten T-1000 kennt. Das war damals bahnbrechend, und dieser Mann hat wirklich, genau wie George Lucas und all die anderen großen Regisseure, eine ganze Menge an Pionierarbeit geleistet, und in diesem Film wirklich auch zu sehen, ganz viel CGI-Technik, die man vorher eben so in dem Maße noch nicht in den Film hatte.
Können wir dann da auch irgendeinem Jungschauspieler beim Wachsen zusehen?
Ja, und das ist das Erstaunliche, der Film besteht gar nicht so aus bekannten Schauspielern. Der bekannteste ist wirklich tatsächlich, und daher lustig, dass du sagst Jungschauspieler, ist Ed Harris. Ed Harris, wer ihn kennt, ist ein großartiger Darsteller, ein Charakterschauspieler. Fans wissen also Bescheid. Und der zieht tatsächlich auch die Handlung auf sich, und das, obwohl er wenig Haare auf dem Kopf hat. Schon damals.
Und mit wem sollte man den Film angucken und in welchem Umfeld?
Den Film kann man sich wirklich mit einer ganzen Menge Leute angucken. Wichtig ist nur, nehmt euch Zeit dafür, und wer hat, nimmt einen Beamer, weil das Ganze wirkt wirklich grandios auf der Leinwand. Schaut es euch an, ich kann es nur empfehlen.
Vielen Dank, Heiko, für diesen Filmtipp. Von jetzt an lohnt sich also der Gang in die Videothek wieder.
The Abyss. Viel Spaß damit.
Und ein neues Lied von Enno.
We'll be right back.
Vor gut einer Woche hat ein verheerendes Erdbeben auf Haiti stattgefunden. Die Zerstörungen sind gravierend, das ganze Land ist betroffen. Und wir dachten, wir lassen uns diese Situation in Haiti nochmal geologisch erklären. Wir haben uns Herrn Frank Krüger eingeladen von der Universität Potsdam. Er arbeitet dort als Seismologe und soll uns nochmal ein bisschen erläutern, wie es in Haiti eigentlich zu so einem Erdbeben kommen konnte. Herr Krüger, wo haben Sie denn eigentlich von dem Erdbeben gehört? Also haben all Ihre Messsysteme rot aufgeleuchtet und dann sind Sie in der Nacht aufgewacht und haben gehört, oh, dieses Erdbeben? Oder wie hat Sie die Nachricht eigentlich erreicht?
Nee, ich muss gestehen, ich kam gerade von einem Bürgertreffen, war schon Mitternacht sozusagen, habe im Fernsehen in den Kurznachrichten das zwar noch gehört, Magnitude 7 in der Nähe von Haiti. Und dann kam der Nachsatz, Tsunami-Warnung wurde wieder zurückgenommen. Und das war es dann auch. In dem Moment habe ich mir noch nicht unbedingt gedacht, dass sich das so auswächst.
Können Sie uns denn erklären, was genau da vorgefallen ist oder wie genau das auch dazu gekommen ist?
Naja, also die grundsätzliche tektonische Situation vielleicht erstmal so. Also Erdbeben entstehen ja durch Brüche in den Erdplatten oder dadurch, dass sich praktisch an Plattenkontakten, dass die Verbindungen lösen und das dann eben ganz rapide praktisch und schnell sich gegeneinander bewegt. Und in dem Fall handelt es sich halt eben um die karibische Platte und die nordamerikanische tektonische Platte, die sich dort aneinander vorbeischieben, hauptsächlich vorbeischieben, auch ein bisschen komprimieren, sieht man daran, dass es da eben dann Berge gibt. Also Haiti selber ist ja auch gebirgig. Das ist sozusagen der Grundprozess und so im Großen und Ganzen hat eigentlich speziell in dieser Region das, soweit ich weiß, das letzte wirklich große Beben vor mehr als 200 Jahren, glaube so 1750 oder sowas, stattgefunden. Entsprechend schlecht ist auch praktisch die Datenlage, was eben die Häufigkeiten, Wiederholperioden und sowas von solchen großen Beben betrifft. Naja, wie wir jetzt mittlerweile wissen, hat das Beben eben praktisch direkt mehr oder weniger unter der Hauptstadt stattgefunden. Hat so ungefähr eine Ausdehnung von mehreren Zehnerkilometern gehabt. Also auf der Homepage haben wir es wahrscheinlich noch ein bisschen zu groß angegeben mit diesen 150. Es waren wahrscheinlich, also wo die Hauptversätze stattgefunden haben, war wahrscheinlich so ein Gebiet von Länge vielleicht so 70 Kilometer oder sowas. Und in geringer Tiefe, also so praktisch in wenigen Kilometern Tiefe. Und das kann sich dann schon sehr desaströs auswachsen. Also so die Verschiebung ungefähr 4 Meter praktisch, also in wenigen 10, vielleicht 20, 25 Sekunden oder sowas, hat sich das dann, also diese Beträge gegeneinander verschoben. Und da das ruckartig geschieht, werden sehr, sehr viele Wellen abgestrahlt. Das ist auch das, was die Leute da eben immer beschrieben haben, dass sie dann einfach den Boden unter den Füßen verlieren und sowas. Das ist eben was Gebäude dann eben sehr schnell zum Einsturz bringt, weil Gebäude sind halt eben sehr, sehr gut ausgelegt auf vertikale Lasten. Also Dächer müssen eben alle tragen oder sowas. Ja, aber wenn sich der Boden eben plötzlich anfängt, horizontal sehr schnell zu bewegen, dann brechen Häuser eben gerne zusammen und das ist da eben massenhaft passiert.
Und hätte man früh warnen können? Geht das bei einem Beben?
Das ist eigentlich bis heute, ich würde fast sagen, unmöglich. Es gibt einige wenige Fälle, wo Vorbeben stattgefunden haben, die so markant waren, dass Menschen im Grunde genommen sich so erschrocken haben, dass sie aus ihren Häusern rausgelaufen sind und dann kam das Hauptbeben und dann sind die Häuser zusammengebrochen, nachdem sie rausgelaufen waren. Das ist aber wirklich ganz ausnahmsweise eigentlich nur der Fall. Meistens weiß man erst hinterher, dass ein Beben, ein kleines Beben, ein Vorbeben war und das wird oftmals auch gar nicht verspürt. Ja. Es gibt einige wenige andere Indikatoren, die immer wieder genannt werden, die auch erforscht wurden, also Verhalten von Tieren, Verhalten von Grundwasserspiegel, Salzgehalt in Wasser, zum Wasser in herdennahem Gewässer, Lichtphänomene oder sowas. Leider konnte davon bisher nichts, also aber auch wirklich gar nichts, wirklich gezeigt werden, dass es praktisch als Vorläufer taugt. Denn sowas erfordert ja auch eine gewisse Sicherheit.
Bei dem Tsunami-Phänomen in Indonesien versucht man ja genau das, eben ein System zu entwickeln, um früh zu warnen. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang auch erzählen, was Ihre Arbeitsgruppe da genau entwickelt.
Ja, also bei der Tsunami-Frühwarnung hat man es in gewisser Weise leichter mit der Frühwarnung. Und zwar ist es da ja so, dass das Erdbeben selber im Grunde genommen der Alarmauslöser ist. Und Erdbebenwellen laufen praktisch wie Schallwellen durch die Luft, auch durch den Erdkörper, und sie laufen sehr, sehr schnell. Erdbebenwellen laufen mit Geschwindigkeiten von mehreren Kilometern pro Sekunde. Wasserwellen dagegen sind ziemlich langsam vergleichsweise. Ja, also Tsunamiwellen sind ein bisschen schneller als das, was man als auf dem See oder als Meeresbrandung jetzt sieht. Aber auch die sind wesentlich langsamer als die Erdbebenwellen. Das heißt, man kann praktisch hat zwischen dem Eintreffen der Erdbebenwellen und zwischen dem Eintreffen der zerstörerischen Wasserwellen noch einige Zeit. Je weiter man weg ist, desto mehr Zeit, um sozusagen noch einige Maßnahmen ergreifen zu können. Ja, also zum Beispiel bei Indonesien sind das so typischerweise eine knappe Viertelstunde oder sowas, die man da hat. Ja, 10, je nachdem, wie es genau liegt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Tsunamiwelle betrachtet, die sich über den gesamten Indischen Ozean dann bis Ostafrika ausbreitet, wo es beim großen 2004er Tsunami auch immer noch ein paar hundert Menschen weggewaschen hat, da hat man dann schon mehrere Stunden, ja, um praktisch zu warnen und zu informieren. Die Arbeit unserer Gruppe speziell praktisch besteht jetzt darin, die Ausdehnung von besonders großen Erdbeben einigermaßen genau und schnell zu bestimmen. Das ist, hört sich erstmal ein bisschen widersprüchlich an. Es ist aber so, dass man eigentlich gerade bei besonders großen Erdbeben Schwierigkeiten hat, zu sagen, wie groß sie nun wirklich ganz genau waren. Wenn man so ein Erdbeben hat wie dieses, das Sumatra-Beben 2004, dann war der Bruch, der sich da in der Erdplatte vollzogen hat, ungefähr über 1000 Kilometer lang. Ja, 1200 Kilometer, so ungefähr, was wir heutzutage wissen. Und ist dann praktisch in ungefähr 7, 8, 9 Minuten praktisch von Anfang bis Ende durchgebrochen. Ja, und man kann jetzt mit standardseismologischen Methoden sehr gut bestimmen, wo ein Erdbeben angefangen hat, wo es dann aber nach mehreren Minuten in so einem riesigen Fall dann wirklich aufhört. Das ist dann viel problematischer zu machen. Und das ist sozusagen die Arbeit oder der Arbeitsbeitrag da unserer Gruppe gewesen. Das ist außer mir noch der Matthias Ornberger, der Dirk Rösler da bei uns am Institut, das einigermaßen sicher und schnell zu machen, und zwar aus den Beobachtungen von sehr weit entfernten Stationen, also zum Beispiel Stationen, die in Deutschland diese Erdbebenwellen aufzeichnen. Das hat den großen Vorteil, also wenn man das globale Netz benutzt, dann sind die Stationen nie von den Erschütterungen und Schäden des Erdbebens im Herdgebiet selber betroffen. Ja, also man hat immer genug funktionierende Stationen, wenn man das globale Netz benutzt, während im Herdgebiet selber das halt sehr häufig der Fall ist, dass einfach gar nichts mehr funktioniert.
Gibt es denn jetzt quasi hier in Potsdam auf dem Telegrafenberg so in Kilometertiefe irgendwelche Sensoren, oder wie misst man das Erdbeben?
Ja, das sind sehr empfindliche Pendelsysteme, mit denen man praktisch diese Erdbebenwellen aufzeichnet. Die gibt es schon seit fast 100 Jahren, sind natürlich viel verfeinert worden. Also um da eine Vorstellung zu geben, mit so einem Seismometer kann man also schon eine Bodenbewegung im Angströmbereich aufzeichnen. Also das ist kleiner als ein Wasserstoffatom sozusagen, so von dem, was in der Bewegungsgröße. Die sind also entsetzlich empfindlich. Hier die nächste Station ist, glaube ich, in Rüdersdorf, wo der Kalksteinbruch da ist in der Nähe. In Norddeutschland gibt es nur so alle 100 Kilometer irgendwie eine Station.
Aber wird das dann wirklich in so Kilometer Tiefe gemessen?
Nein, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es kann besser sein, speziell hier in Norddeutschland oder wenn man in einer Stadt ist oder sowas, ist das sicher besser. Aber normalerweise geht man einfach an ruhige ländliche Orte, so man kann, ein paar Meter unter die Erde vielleicht, und damit man die Wetterphänomene nicht so mitbekommt. Ja. Und das war es dann auch, das reicht eigentlich. Es sind keine sehr aufwendigen, zwar ausgeklügelte, aber nicht sehr aufwendige Einrichtungen eigentlich.
Und war das Beben denn ein besonders großes oder ein besonders schlimmes?
Naja, von den Auswirkungen auf jeden Fall. Also ich meine, das.
Ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen.
Rein als Erdbeben für sich gesehen oder sowas, naja, es ist nicht gerade ein Durchschnittsbeben, aber so Beben der Art gibt es bestimmt 10, manche Jahre 20 auf der Welt. Die meisten gibt auch durchaus sehr viel stärkere, ja, so Magnitude 8 oder sowas. Das ist halt eben dann schon in den Amplituden vielleicht 10-mal mehr. Aber die machen nicht unbedingt mehr Schäden, wenn die in entlegenen Gebieten sind, praktisch wo nicht viele Leute wohnen, dann machen solche Beben auch nichts. Ja.
Müssen sich denn jetzt 9 Tage nach dieser Erdbebenkatastrophe die Menschen auf Haiti auf noch mehr Nachbeben einstellen? Also kann es sein, dass da jetzt immer wieder so stark die Erde bebt in den nächsten Wochen?
Naja, ausschließen kann man das leider nicht. Also es gibt zwar eine Regel praktisch, nach der die Häufigkeit von solchen Nachbeben einfach mit der Zeit linear abnimmt. Ja, also 2 Tage halb so viel Nachbeben. Sagt allerdings nichts über die Größe dieser Nachbeben. Ja, gerade gestern hatten wir eine Magnitude 6. Das ist schon was wieder richtig Schäden auch anrichten kann. Ja, also gerade mal nur ein Faktor 10 schwächer, wie das Hauptbeben gewesen ist. Und das kann sich also jetzt durchaus noch Wochen hinziehen, ja, diese Geschichte, dass da immer mal wieder Nachbeben kommen.
Kann man denn jetzt davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren wieder solche Beben kommen, oder hat sich das jetzt erstmal für 200 Jahre erledigt mit der Region, dass dort noch ein Beben kommt? Kann man solche Aussagen überhaupt treffen, also über bestimmte Zeitabschnitte?
Man kann sowas machen, allerdings ist da Vorsicht geboten, weil es handelt sich dabei immer um sowas wie Aussagen über einen statistischen Mittelwert mit einer gewaltigen Streubreite. Ja, das heißt also praktisch, dass das zwar, wenn man 5000 Jahre guckt, im Mittel schon so ist, dass da nur alle 250 Jahre ein Erdbeben stattfindet, was so diese Stärke halt eben hat. Das schließt aber leider nicht aus, dass, wenn man jetzt einen konkreten Fall praktisch betrachtet, dass eben auch in den nächsten Jahren, vielleicht nicht direkt in dieser Region, aber dann in Nachbarregionen eben zu größeren Erdbeben kommen kann. Ja, also wir hatten zum Beispiel gerade vor knapp einem Jahr jetzt in einer entlegenen Gegend, das ist Kurilenregion, da lebt praktisch fast niemand, in ostsibirische Küste, gab es eben dann im Laufe von 3 Monaten 2 Beben der Magnitude 8, die auch kräftige Tsunamis gemacht haben, die aber nur den Seehunden geschadet haben. Und insofern lässt sich da leider schwer eine Vorhersage treffen. Ich meine, was sich ganz gut machen lässt, und das ist eben eigentlich, finde ich, auch immer so ein bisschen der wichtigere Punkt eigentlich. Wir können eigentlich ganz gut sagen, ungefähr, wie groß Beben in einer bestimmten Region werden können. Ja, also man kann tatsächlich für eine Region wie Haiti ungefähr sagen, naja, so Magnitude 7, 7,5, das ist ungefähr das, was da vorkommen kann. Und die sind auch flach und können Zerstörung machen. Und dann kann man eigentlich Häuser und Infrastruktur so bauen, dass die das auch aushält. Ja, man kann das im Prinzip machen. Und man sieht das auch, wenn man praktisch solche Beben jetzt in verschiedenen Regionen vergleicht, dass eben sowas wie die Bausubstanz da einen ganz wesentlichen Faktor spielt. Und das ist genau der Punkt der Vorbereitung. Denn man muss mal ehrlich sein, also ich ahne mal, selbst das wird noch Jahrzehnte dauern, wenn überhaupt, dass eben man vielleicht erdbebenmäßig so Vorhersagen machen kann, wie vielleicht der Wetterbericht vor 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Ja, also ja. Wahrscheinlich haben wir morgen eine Regenwahrscheinlichkeit von 60%. Ja, also wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass morgen eine Magnitude 6 die Stadt erschüttert. Von der Art würden Vorhersagen sein. Ja. Nützt einem das was? Ja, wär's nicht das wirklich Nützliche, wenn die Häuser einfach stehen bleiben würden, ganz egal, ob es passiert oder nicht?
Ja, da hat die Forschung auf jeden Fall noch viel zu tun. Mhm. Ich würde sagen, herzlichen Dank, Herr Krüger.
Genau, danke für dieses Gespräch, dass Sie uns nochmal erklärt haben, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass in Haiti dermaßen die Erde bebt. Wir hoffen einfach, dass in Zukunft Verantwortliche und eben auch mittelmäßig es möglich sein wird, Bausubstanz und Städte so zu bauen, dass einem Erdbeben in diesem Ausmaß nicht mehr ganz so viele Menschen zum Opfer fallen. Vielen Dank für das Gespräch.
Mhm. Herzlichen Dank.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Thank you.
Nach den ernsten Themen wird es nun Zeit, nochmal über die Musik zu sprechen mit unserem Musikverantwortlichen für heute, Enno. Das war gerade Tom Petty mit, man hat es wahrscheinlich gehört, Free Fallen. Wieso hast du denn das Lied mit in die Playlist genommen?
Ja, und zwar hat das einen Grund. Zu Hause habe ich so ein ganz tolles Lied von Fettes Brot, und zwar heißt das Ruf mich an. Und da singen sie drüber, sich schön fallen lassen wie Kollege Tom Petty. Und dann dachte ich, ja, guckst du mal, wer das ist? Habe ich bei Wikipedia geguckt und habe gestaunt, Mensch, der Typ war auch irgendwie bei den Traveling Wilburys. Wo ich dachte, hä, die hatten wir doch schon mal bei Funk Up. Also völlig irre, irgendwie kommt man immer wieder, auch hier bei der Klassik-Sendung, wo ich recherchiert habe, irgendwie kommt man immer wieder zu diesen Traveling Wilburys. Völlig verrückt, haben wir bestimmt noch 100 Mal. Jedenfalls habe ich es dann irgendwann kapiert, habe mir dieses Lied angehört und irgendwann dachte ich dann, ah, schön fallen lassen, wie Kollege Tom Petty. Also irgendwann ist dann auch der Groschen gefallen, dass es eben
hat
Free Falling war damit
Namen
gemeint.
Hat sich nicht so erschlossen, nee.
Es hat ein bisschen gedauert, ja, gebe ich zu.
Okay. War wahrscheinlich schon spät.
Ja.
Wir kommen jetzt mal wieder zur mittlerweile schon fest eingesessenen Rubrik, dem Mensa-Talk. Heiko war in Golm unterwegs und hat die Studenten in der Mensa dort danach befragt, wie sie damit umgehen, 20, 21 Tage ohne Sonne auszukommen.
Hallo, Campus Radio, Mensa Talk Umfrage. Diese Woche, 11 Tage bereits, war der Rekord gewesen, dass es keine Sonne in Deutschland gab. Wir haben den Rekord gebrochen mit 15 Tage, keine Sonne in ganz Deutschland am Stück. Was tut ihr dagegen oder wie holt ihr euch die Sonne zurück in euer Leben?
Rumsitzen.
Mach das Licht an.
Wir gehen ins Solarium.
Ja, genau, so sieht's aus.
Solarium. Sieht man das?
Ja, es ist sehr traurig ohne Sonne, man ist blass und ist alles ganz furchtbar.
Hast du irgendein Rezept dagegen?
Zahnschimmer. Tja, ich war leider gerade krank und konnte gar nicht rausgehen, dadurch ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Sonne gar nicht geschienen hat.
Ich gehe in den Botanischen Garten in Dahlem, weil da blühen im Moment die ganzen tropischen Pflanzen. Und es sind 25 Grad im Gewächshaus mit künstlicher Sonne und es gibt tropische Nächte mit karibischer Musik und Cocktails.
Ja, fast schon Schleichwerbung. Wie sieht es bei dir hier aus?
Viel Sport machen, Leben genießen, viel Party, viel mit Freunden chillen. Ja, einfach das Leben genießen.
Just a letter saying she's returning home to me. There's Mr. Postman, look and see. Oh yeah.
Die Beatles mit Mr. Postman. Und ich kannte diesen Song eigentlich von den Marvelettes, aber ich gucke hier so in die Runde, ihr guckt mich alle an wie ein Auto. Wahrscheinlich kennt ihr das nur von den Beatles, oder?
Richtig.
Richtig.
Aber ich werde das nochmal recherchieren und dann werden wir das, als Kommentar werde ich das zur Sendung schreiben, wer jetzt zuerst war, die Beatles oder die Marvelettes.
Welche Oldie-Erfahrung hast du denn sonst so gemacht, Enno? Du dachtest dir jetzt als Musikkonzept für diese Sendung, Oldies müssen sein. Also ich verbinde mit Oldies eigentlich nur stundenlange Autofahrten in den Urlaub mit meinen Eltern, wo wir dann immer alle möglichen Oldies durchgehört haben. Was hängt bei dir damit zusammen?
Okay, 10. Klasse, ganz viel Berliner Rundfunk gehört.
Warum?
Ja, frag mich. Ich weiß es nicht.
Du hast den Tuning-Knopf auf deinem Radio nicht gefunden.
Nee, ich fand es echt gut. Also mir hat es auch richtig gut gefallen. Und ich finde auch, dieses Berliner Rundfunk ist doof, kann ich gar nicht unterschreiben. Also,
nach 11, nachts, wenn du nachts Auto fährst, nach 11, ist Berliner Rundfunk richtig zu empfehlen.
Ah, das ist ein Tipp. Weil ich habe es jetzt nämlich schon länger nicht mehr gehört.
Kann man nämlich echt jedes Lied mitsingen. Und es ist toll. Es ist einfach nur toll.
Genau, also vielleicht muss man
auch
in der Stimmung sein.
Vielleicht sind auch eigentlich die Stimmen anstrengend und... Was ich ja total schade finde, also wir sind natürlich alle völlig die Radiohörer, weil wir ja nur auch beim Radio sind, aber ganz viele Leute hören gar kein Radio mehr. Und irgendwie habe ich ganz große Angst, dass Radio ausstirbt. Das wäre doch ganz furchtbar, oder?
Unsere Zukunftsperspektive hier. Ja, ich höre es auch nur im Radio, im Auto.
Ja. Ein anderes Medium, was ja völlig floriert, sind ja die Internet-Communities, unter anderem ganz vorne dabei, Facebook und StudiVZ. Und Erik hat ein StudiVZ-Essay geschrieben. Ich würde sagen, wir hören uns das erstmal an und danach reden wir ein bisschen drüber.
Jäger und Sammler im StudiVZ. Bericht eines Betroffenen. Als ich begann, mich mit StudiVZ zu beschäftigen, hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, später mal einen Bericht darüber verfassen zu wollen. Leute finden Groscheln, Fotoalben und so weiter. Das war nett, aber auch nicht mehr. Interessanter wurde es hingegen bei der unüberschaubaren Fülle an Gruppen, denen man beitreten konnte. Eingeschüchtert von so viel Auswahl trat ich erstmal ganz artig nur den Gruppen meiner Lieblingsbands und ehemaligen Schulen bei. Allmählich begann mir jedoch zu dämmern, dass da mehr war. Immer wieder stieß man auf so schillernde Gruppen wie Bundesverdienstkreuz für die Dieter-Bohlen-Einbrecher, Anatidae-Phobie, die Angst vor einer Ente beobachtet zu werden, oder Entschuldigung, riecht dieses Taschentuch nach Chloroform? Was das alles zu bedeuten hatte, war dem Grinsen in meinem Gesicht herzlich egal und so begann ich bald damit, systematisch nach solchen Kleinoden zu suchen, um mein Profil mit diesen Trophäen sinnloser Kreativität zu schmücken. Aber irgendwann war Schluss. 100 Gruppen beigetreten, mehr ließ StudiVZ nicht zu. Es war nicht mal mehr möglich, den Gruppen Hilfe, ich bin in zu vielen Gruppen oder ich habe zu viele überflüssige Gruppen, zum Beispiel diese hier, beizutreten. Es existierte zwar auch die Gruppe, man kann in mehr als 100 Gruppen, man muss nur wissen wie, aber mehr als 300 bekam man damit auch nicht raus. Es musste eine andere Lösung her, genauer gesagt eine neue Gruppe. Also schloss ich mich den Serverplatzverschwendern an und gründete die Gruppe, sammle lustige Gruppen, hab aber keinen Bock, allen beizutreten. Dieses Forum erlaubte es mir, nicht nur die gesammelten Gruppen zusammenzutragen, sondern auch noch nach Kategorien zu sortieren. Damit begann die wilde Hatz. Im Wesentlichen ließen sich 4 Sorten von Gruppen unterscheiden. Erstens, Vorlieben für irgendwen oder irgendwas, zum Beispiel, ich mag gar kein Kokain, ich mag nur, wie es riecht. Zweitens, Antigruppen mit eindeutig destruktiver Tendenz, zum Beispiel, fand Hitler schon scheiße, als er noch in kleinen Clubs spielte. Drittens, Ängste und Nöte für die kuriosesten Phobien und Existenzmängel, zum Beispiel, stell dir vor, es ist Kommunismus und Kick macht die Klamotten. Und schließlich viertens, die ergiebigste Kategorie, interessanter Unsinn, zum Beispiel, der Trend geht zum Viertpanzer. Das Hauptproblem war natürlich, wie findet man nur all diesen geistreichen Blödsinn aller rechts hupen, links winken? Dafür gibt es mehrere Strategien. Das einfachste ist die sogenannte Reizwortsuche. Man gebe dazu einfach ein paar Schlagwörter ein, die garantiert jugendlich-studentischen Humor provozieren, zum Beispiel Frankreich, Vegetarier, Alkohol, Lernen, BAföG, faul und so weiter. Das ist zwar recht mühsam, aber wenn man erstmal eine Gruppe wie sensible Poeten gefangen in Körpern stark behaarter LKW-Fahrer gefunden hat, pickt man sich einfach das am merkwürdigsten aussehende Mitglied raus und stöbert dessen Gruppenprofil durch. Findet man was Gutes, verfährt man einfach wie zuvor. Ja, ich hatte damals eine Menge Zeit. Aber ich bin auch nicht der Einzige mit diesem Hobby, was mir beispielsweise die Gruppe Ich klick mich durch fremde Profile, um anderen ihre Gruppen zu klauen, bewies. Ich trat dieser natürlich nicht bei, sondern verleibte sie ebenfalls meiner Gruppensammlung ein. Besonders ertragreich ist die Suche nach vor allem bei Fake-Profilen und den entsprechenden Gruppen, zum Beispiel löscht alle echten StudiVZ-Profile. Ähnliches gilt für Leute, die sich für eine Katze halten und sich daher konsequenterweise in Gruppen wie Psst, ich bin eine Katze organisiert haben. In diesem Zusammenhang kann ich übrigens nur empfehlen, mal nach dem sogenannten Katzenkönig in StudiVZ und den Profilen seiner treuen Diener und Gegner Ausschau zu halten. Bei aller Euphorie befiel mich jedoch gerade hier immer wieder das leise und allen Internetnutzern nicht unbekannte Gefühl, komplett von Soziopathen umgeben zu sein. Jedenfalls will wohl kaum jemand wissen, wie man auf die Idee kommt, eine Gruppe namens Tittenfick antäuschen und dann auf den Bauch kacken zu gründen. Wirklich die Stirn gerunzelt habe ich aber, als ich unversehens auf ein Profil stieß, das sich unter weit über 1000 Gruppen bog. Im Ernst, es dauerte eine Ewigkeit, dieses Überangebot auszuwerten. Andere Gruppen offenbarten wiederum bizarre Ambitionen. Zum Beispiel, wenn 10.000 Leute beitreten, nenne ich mein erstes Kind SpongeBob. Andere zeigten befremdliche Exhibitionismen, wie zum Beispiel, ich habe bei Rambo geweint, oder Lebenseinstellungen, die mich zumindest nachdenklich stimmten. Wie etwa, insgeheim hoffe ich auf eine Eskalation der weltpolitischen Lage. Dennoch, als fröhlich-intellektuelle Bejahung des Absurden kann man selbst den abwegigsten Gedanken kaum widerstehen. Ob man von den Gruppen irgendwas Nützliches lernt, sei dahingestellt, unbestreitbar öffnet die ständige Beschäftigung mit den Myriaden momentan existierender Gruppen, aber den Horizont für Dinge, die man noch nie zu fragen gewagt hat. In welcher Farbe läuft ein Schlumpf an, wenn man ihn wirkt? Ab wie vielen Pornos ist man keine Jungfrau mehr? Was passiert, wenn man sich zweimal halb totlacht? Wenn Katholiken auf eine Demo gehen, sind sie dann Protestanten? So manche Gruppennamen haben mit ihrer kurzweiligen Genialität immer wieder mein Gefühl bestätigt, dass das Gruppengründen als neue Kunstform anerkannt werden müsste. Aus Ideen wie, scheiße, ich habe festgestellt, ich kann nicht zaubern, oder c/format www, scheiße, ich habe das Internet gelöscht, oder Egotheisten und ich schuf Gott als mein Ebenbild, könnte so mancher begabte Autor sicher manche Bücher machen. Gleichzeitig kann das Gruppenuniversum des StudiVZ wohl zu Recht als eine Art moderner Almanach des digitalen Zeitalters bezeichnet werden, bei dem man angesichts des Altersdurchschnitts der User natürlich nicht mit Altersweisheit rechnen darf. Wo früher konstruktive Aphorismen und Sprichwörter das Leben mit Sinn und Zuversicht zu füllen versuchten, regiert hier der materialistische Nihilismus. Wie zum Beispiel, mir ist langweilig, ich bin müde, mir ist kalt, ich habe Hunger. Und ein Grundgefühl des Absurden, nur gelegentlich von angenehmen Gegenbekundungen durchbrochen. Zum Beispiel, ich habe Spaß, ich bin wach, mir ist warm, ich bin satt. Spiegeln StudiVZ-Gruppen mein neues Lebensgefühl? Möglich, aber vielleicht fangen sie auch einfach nur einen Blick auf die Dinge ein, der schon immer existierte, aber nie eine Plattform besaß, da er schlicht zu trivial und zu absurd war. In meinem Freundeskreis hat sich jedenfalls bereits eine Redensart eingebürgert, die bei jedem Anlass von nutzlosen, aber unterhaltsamen Alltagsbeobachtungen zustande kommt. Beispielsweise stellte ein Freund von mir einmal fest, dass der Holzstiel vom Pennymarkt-Eis nach Schinken schmeckt. Das Einzige, was uns dazu einfiel, war, wäre das nicht eine StudiVZ-Gruppe wert?
Let your head down, girl.
Mit Hang on Sloopy. Und wir wollten jetzt nochmal kurz über StudiVZ reden. Wollen wir das wirklich?
Mich würde schon interessieren, was ich da so kompensiere mit meinem Verhalten bei StudiVZ. Ich weiß nur, dass ich jede Menge Zeit verschwende mit dem Rumsurfen auf fremder Leute Seiten, Fotoalben durchgucken.
Es gibt so eine Gruppe, die heißt StudiVZ lenkt mich vom Lernen ab. Da war ich sogar mal Mitglied. Ich weiß nicht, ob ich schon ausgetragen bin. Ich habe mich letztens aus ganz vielen Gruppen ausgetragen. In wie vielen Gruppen seid ihr?
Ich boykottiere das und bin in keiner einzigen Gruppe.
Aber es fällt ja auch manchmal ein bisschen schwer, oder? Es gibt durchaus Gruppen, bei denen möchte man Mitglied sein.
Ja, wir haben uns ja vorhin schon mal darüber unterhalten, vor der Sendung, dass ich viele Sachen ganz spannend finde und schön und durchaus dem auch zustimmen würde. Also zum Beispiel spaziere ich auch gerne auf einem Dach in Berlin rum beispielsweise. Und in meiner alten Wohnung konnte man sogar aufs Dach gehen und da wäre ich ja prädestiniert als Mitglied dieser Gruppe. Aber ich möchte mich gar nicht so in eine Schublade ordnen und ich muss auch nicht mich darstellen über ein Profil. Also ich finde das ganz, ganz geeignet als Kommunikationsmedium. Dann, ich bin ja eine Quatschtasche und ich telefoniere immer sehr lange und dann, wenn ich jeden anrufen würde, würde ich wahrscheinlich mit jedem sehr lange telefonieren und eine kurze Nachricht zu schreiben, ist da oft für meinen Zeitplan ganz gut.
Habt ihr schon mal eine Gruppe eröffnet? Nee? Aber jetzt Kopfschütteln, das kann man im Radio nicht machen. Da muss man sagen, nein. Also das Ding ist, ich habe nämlich mal eine eröffnet und zwar heißt sie 9:15 Uhr ist gleich 9:05 Uhr, das kann man so nicht sagen. Ach, ist scheiße. Genau, es gibt diese zwei Gruppen, 9:15 und 9:50 und was ist nun richtig? Und ich habe eine neue Gruppe eröffnet.
Nein. 9:50 und 9:15.
Es ist definitiv ein viel zu kompliziertes Thema, um darüber zu reden.
Und da dachtest du dir, du eröffnest mal eine Gruppe, um...
Genau, ich habe nämlich eine viel unkompliziertere Form. 9:15 ist 9:15 und nicht irgendwie 9:15 oder 9:15. Das ist viel zu kompliziert, wie man merkt. Ich krieg's gar nicht auf die Reihe hier. Ja, und nun, was sagt ihr jetzt dazu?
Ja.
Schön.
Ich sehe also, ihr nutzt StudiVZ durchaus auch für sinnvolle Dinge. Andere Leute haben festgestellt, dass sie da doch schon ganz viel Zeit verschwendet haben. Der neueste Trend ist übrigens, sich von seinen Freunden wieder zu verabschieden, also nur von den Freunden, mit denen man gar nicht so richtig befreundet ist. Das habe ich jetzt in mehreren Zeitungen gelesen. Also der Trend geht dahin, da nur noch so 12 Freunde zu haben bei StudiVZ, bei Facebook und Ähnlichem, um damit zu zeigen, ich habe es nicht nötig, da 300 Menschen mit mir verlinkt zu haben, nur um zu beweisen, wie beliebt ich bin.
Ja, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man sich trennt und dann als erstes bei Facebook einstellt, jetzt bin ich wieder solo. Also wenn man es wirklich nötig hat, sich über so eine Seite zu definieren, das ist einfach so schade. Und manche Sachen, da wundere ich mich auch immer so, die möchte ich gar nicht wissen von anderen Leuten. Also beispielsweise, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit und gehe jetzt tanzen, denke ich mir, ach schön, tu das doch. Aber warum muss ich denn das wissen?
Aber warum lesen wir das überhaupt? So richtig dagegen wehren kann man sich ja auch nicht.
Na, also steht ja immer auf der Startseite, ich kann ja auch nichts dagegen tun.
Es kostet schon irgendwie Kraft, sich dessen zu verwehren. Aber ich denke, so lange werden wir eh nicht mehr in dieser Altersschiene hocken, dass uns StudiVZ so richtig interessiert.
Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Also ich glaube, dass so eine Vernetzung auch total wichtig ist, um nicht in seinem Alltag zu versinken und irgendwie wirklich nur noch mit seinen, mit seinem engsten Kreis zu verbringen oder dann möglicherweise irgendwann auch nur noch mit der Familie, sondern dass man auch noch anderen Leuten begegnet. Das finde ich schon ganz wichtig. Und wenn man es wieder mehr nur als Kommunikationsmedium benutzt und nicht als ich stelle mich da und bin ganz toll, weil ich das und das und das als Lieblingsbuch angebe, ich glaube, das ist einfach die Intention und auch eine super Funktion von sowas.
Wo wir gerade bei diesem Thema waren, ich sage hier Bescheid, wo ich gerade auf der Arbeit bin, ich fertig oder ich gehe jetzt auf Toilette. Das hat ja so ein bisschen was mit Twitter zu tun, um jetzt mal die technische Sicht da reinzubringen. Wir bei FunkUp, wir haben auch eine Twitter-Seite und wir twittern auch, aber wir twittern natürlich nur wichtige Sachen, zum Beispiel, wann die neue Sendung online geht. Und da könnt ihr gerne euch reinklicken und uns followen. Und in der Zeit, in der ihr das macht, hören wir mal ein neues Lied, und zwar American Woman von The Guess Who.
Guess Who besingen hier ihre Vorstellung der amerikanischen Traumfrau. Enno, habe ich das richtig verstanden?
Könnte man so sehen. Ich habe da andere Assoziationen zu. Und zwar denke ich da an American Beauty, also den Film. Durchaus interessanter Film mit einem tollen Soundtrack. Und das war auch gerade so ein Lied, was ich vorhin meinte, mit rockigen Oldies. Sehr knarzige Gitarrensounds hat man da ja gehört. Und ich denke da halt an diesen Film, wo Kevin Spacey, sieht man ihn im Auto sitzen. Und er geht da so richtig ab auf der Musik. Und wir haben auch gleich nochmal ein Lied, auch aus dem Film, auch aus dem Soundtrack, und zwar Free, All Right Now. Und das ist halt auch so, wo ich an diesen Film denke, wo ich denke, ey, er sitzt da in der Garage und macht irgendwie hier Hantel, ein bisschen Muskeltraining und so richtig rockiger Sound. Ja.
Denkt dabei die ganze Zeit an seine American Woman, seine American Beauty. Ich vermute mal die blonde Hauptdarstellerin des Films.
Vielleicht. Könnte durchaus sein.
Bei so viel Filmen in dieser Sendung gibt es bestimmt auch für nächste Woche einen Filmtipp, so wie ich meine Radiokollegen kenne. Damit möchte ich schließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche.
Wir beenden diese Funk-Absitzung
genau. Mit
einem ordentlichen Tusch. Und wir sagen alle nochmal Tschüss. Theresa, Laura und Enno hier im Studio.
Und vielen Dank fürs Zuhören, werte Funk-Abhörerschaft.
Schöne Woche.
Tschüss.
She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me. She
said, love, love above. Now